Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Terjung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo Kerstin.
Hallo Hannah, da sind wir wieder und willkommen, hallo ihr Mädels da draußen. Ja, hoffentlich hat es für euch alle gut, ja, 2026 und hoffentlich für alle gut gestartet. Hattet vielleicht eine schöne Silvesterfeier, gute Feiertage mit euren Lieben und ja, seid jetzt wieder frisch und
vergnügt. Ich hoffe, dass ihr alle gut reingekommen seid und gesund seid und wirklich schön gefeiert habt. Wir starten gleich rein mit so einem Thema, nachdem wir ja jetzt letzte Woche über gute Vorsätze gesprochen haben, sprechen wir heute so ein bisschen über den Wunschtraum, den wir alle haben. Und das ist dieses Abnehmen von alleine, was man manchmal so bei Menschen im Umfeld beobachtet, die gefühlt alles essen können, was sie wollen, und trotzdem abnehmen. Und man sich denkt, hä, warum machen die das? Die müssen gefühlt auf gar nichts achten, essen nur Schrott und haben trotzdem eine Bilderbuchfigur. Kennst du so jemanden?
Auf jeden Fall. Also die hat man ja noch und nöcher im Umkreis. Und auch natürlich die Kundinnen erzählen von diesen Menschen. Was mache ich nur verkehrt?
Das ist ja wirklich der große Wunschtraum. Aber wenn man sich diese Menschen anguckt, und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, ist das eigentlich logisch, dass dieses Essen so durchbrennen, wie sie es durchbrennen, weil sie so kleine Sachen richtig machen, die vielleicht auch unbewusst ablaufen, aber wodurch sie einfach ihren Kalorienverbrauch so hoch steigern, dass sie gar nicht so wahnsinnig drauf achten müssen. Und diese kleinen Dinge wollen wir euch heute einmal erklären, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht und sich vielleicht auch das ein oder andere abgucken kann, was man für sich jetzt im neuen Jahr mal angeht. Weil das sind kleine Dinge, die viel mit so Alltagsgewohnheiten zu tun haben, über die ich ganz viel meinen Körper für mich arbeiten lassen kann, ohne dass ich mich wahnsinnig groß anstrengen muss. Also es sind nicht nur die guten Gene, sondern sozusagen das Alltagsverhalten und die Gewohnheiten dahinter.
Genau, ganz richtig. Und das interessiert uns natürlich alle, damit wir das nachmachen können. Also hau mal raus, was kannst du denn empfehlen?
Also das, was halt erstmal wichtig ist, es heißt ja immer, ja, der hat einen schnellen Stoffwechsel und der hat einen langsamen Stoffwechsel. Es gibt so ein paar genetische Faktoren, das stimmt schon. Also es gibt, wenn man sich zum Beispiel die Darmflora anguckt, da gibt es eine große genetische Komponente, zumindest am Anfang, aber auch etwas, was wir dann irgendwann beeinflussen können. Aber das ist jetzt mal ein Thema, was wir so ein bisschen beiseite drücken, weil das ist schon zu kompliziert. Mhm. Aber bei den meisten ist der schnelle Stoffwechsel eigentlich eine Kombination aus dem grundsätzlichen Verhalten, was so Training, Essen, Schlafen angeht. Dann definitiv der Muskelmasse, die wir haben, also wie viel aktives Stoffwechselgewebe bringe ich mit. Und dann der sogenannte NEAT, NEAT. Das erkläre ich nachher nochmal, was das ist. Und da ist halt das Problem, dass viele völlig unterschätzen, wie viel sie eigentlich sitzen oder sich kaum bewegen und überschätzen, was ein Training oder ein Spaziergang verbrennt. Und dann im eigenen Kopf so ein Missverhältnis entsteht zwischen, ach, eigentlich gehe ich doch jeden Tag spazieren und ich gehe dreimal die Woche zum Training. Warum nehme ich nicht ab, obwohl vielleicht meine Freundin, die gefühlt alles isst, auch nicht mehr an Training macht und auch vielleicht auch nicht spazieren geht und man dann aber da sieht, dass es für sie vollkommen ja wie von Zauberhand funktioniert sozusagen. Aber es eigentlich so um so kleine Bewegungen geht, um Snacken oder unbewusstes Essen und halt ganz viel auch um Schlaf und Regeneration. Weißt du, wie viele Schritte du am Tag machst? Trackst du sowas?
Ja, also ich komme schon, also das kommt immer drauf an, wie viele Kunden ich hier sehe und wie oft ich hier die Treppe hoch und runter huschen muss. Gott sei Dank habe ich eine Treppe zu überwinden. So, ja, das ist wirklich immer, das muss man als Vorteil sehen. weil sonst würde ich ja wirklich sehr viel sitzen. Also wenn ich viele Kundinnen und Kunden habe, dann muss ich ja immer hoch zur Tür laufen, dann muss ich auf diese Treppe halt überwinden, dann komme ich schon auf meine 7000 Schritte. Und das, obwohl ich tatsächlich ja jetzt nicht dann Sport mit eingeplant habe. Ne? Die Runde mit dem Hund, also ich gehe natürlich noch mit dem Hund, das darf man nicht da rauszählen. Genau. Wenn ich aber wirklich viel sitze, ja, dann, also wenn ich kaum aufstehe, dann sind das, ja, wenn es hochkommt, 3000.
Ja,
dann
ist das schon. Also wenn ich den ganzen Tag hier im Büro sitze, dann sind es auch am Ende des Tages, wenn es gut läuft, 3000 Schritte, in der Regel wirklich an die, wenn überhaupt, 2000. Weil man dann doch, obwohl man zwar den ganzen Tag irgendwie arbeitet und im Kopf auch dann fertig ist, ja, sich aber effektiv ja gar nicht bewegt hat. Und das Problem ist gerade mit dieser Bewegung außerhalb vom Training, wir können bis zu, und jetzt halte ich fest, 2000 Kalorien am Tag an Unterschied haben ohne Training.
Wow.
Je nachdem, wie viel wir uns bewegen. 2000 ist natürlich das, ich bin den ganzen Tag unterwegs und bin, keine Ahnung, wandern, spazieren, was auch immer. Aber es ist nun mal so, dass gerade diese Menschen, die im Sitzen, also es gibt ja dieses, kennst du das, wenn deine Kinder neben dir sitzen und die ganze Zeit so zappeln,
hibbeln.
Also das, die ganze Zeit das Bein bewegen, so hibbelig sind. Es gibt diese Menschen, die sind hibbelig, die sind ständig in Bewegung. Die sitzen zwar neben dir, aber die sind aktiv sitzend. Die klopfen die ganze Zeit auf irgendwas, die ändern andauernd die Sitzposition, die wackeln mit dem Bein, das ist fürs Umfeld massiv nervig.
Das ist aber nervig,
diese,
total.
Diese Sitzer, selbst wenn die den ganzen Tag im Büro sitzen, neben einer Person, die sich die ganze Zeit gar nicht bewegt, also die so eine in sich ruhende Persönlichkeit hat, verbrennen 300 bis 700 Kalorien mehr. Nur über dieses hibbelige Rumgewackel. Und das ist letztendlich dieser Need, von dem wir gleich auch noch sprechen werden.
Und diese kleine
oder eher hibbelig?
Also ich hibbel schon mal ganz gerne mit dem Fuß, aber ich nicke halt auch einfach gerne mit dem Kopf. Das ist halt wirklich so, also nicht für mich, aber wenn ich mit jemandem spreche, dann bin ich immer sehr zustimmend, immer so, ich glaube, das fällt auch auf. Und natürlich hoffe ich, dass es auch mehr Kalorien verbraucht.
Das sind diese kleinen, es sind wirklich diese kleinen Bewegungen. Ich hibbel total auf meinen. Also ich wackel nicht, aber ich setze mich andauernd um. Also auch beim Frühstück mit der Familie, wenn ich jetzt in einem entspannten Setting bin, wo es nicht darum geht, schön am Tisch zu sitzen sozusagen, dann setze ich mich auch ganz gerne so mit einem Bein an die Tischkante oder im Schneidersitz und dann wieder Bein überkreuzen. Also ich turne wirklich auf dem Stuhl rum.
Das kenne ich auch, ja. Das mache ich. Und was ich eben, was ich feststelle, ist, wenn ich merke, dass ich zu lange gesessen habe, ich springe sehr gerne auf und mache dann irgendwas, dass ich dann Wasser hole oder dass ich irgendwas am Flipchart zeige und so weiter und so fort. Auch das mache ich ja sowieso sehr häufig und sehr gerne, dass ich was am Flipchart zeichne. Und dementsprechend stehe ich dann auch immer wieder mal schnell auf und setze mich wieder hin und hole hier und da und hier und dort. Ich hoffe, dass das nicht so nervig ist.
Oh, ich glaube nicht. Meistens fällt das ja gar nicht so sehr auf, was man da macht. Das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist eben dieser sogenannte Need. Das kommt aus dem Englischen und das ist der Non-Exercise Activity Thermogenesis. Übersetzt: alles, was nicht Training ist. Also jede Bewegung, Schritte, aufstehen, putzen, kochen, zum Bus laufen, gestikulieren, nicken, all diese kleinen Bewegungen, das ist eben dieser Need. Und den wollen wir, weil das sind diese Mini-Dinge, die den ganzen Tag verbrennen. Und dann haben wir unsere 8000 Schritte sozusagen und dann halt nochmal dieses unbewusste Verbrennen. Und es ist wirklich so, dass diese hebeligen Menschen einfach den Vorteil haben, dass sie sich mehr bewegen und dadurch automatisch mehr verbrennen. Das kann man sich, natürlich soll man jetzt nicht irgendwie auf dem Stuhl sitzen und da anfangen, künstlich zu wackeln. Aber man kann sich mal selber beobachten, ob man eher der hibbelige oder eher der ruhige Typ ist. Und dann kann man für sich einfach sehen, verbrenne ich vermutlich mehr als der Durchschnitt oder vermutlich weniger als der Durchschnitt.
Ja, man sieht es bei dir jetzt eben auch gerade so schön. Du bist eben auch ein Mensch, der mit Händen und Füßen spricht. Also wenn du mit jemandem sprichst, dann machst du voll den Körpereinsatz. Und dementsprechend verbrauchst du auch hier dann mehr Kalorien. Das ist ja klar, als jemand, der so ganz dumm und steif sich eher verhält oder zurückhaltend ist.
Auf jeden Fall, ja, es hat auch viel mit der Persönlichkeit zu tun, wie selbstbewusst ich mich in einem Raum fühle, wie komfortabel ich in einer Situation bin, ob ich mich im Raum bewege oder nicht, wenn ich zum Beispiel stehe auf einer Veranstaltung oder sowas. Ja, aber es gibt ja halt auch einfach Menschen, ich rede tendenziell immer sehr schnell und muss mich bremsen. Es gibt aber auch Menschen, die von Natur aus sehr ruhig sind, sehr langsam sprechen, da ist man einfach unterschiedlich und das darf man an sich so ein bisschen beobachten, aber es kann halt eben den Tagesverbrauch beeinflussen. Und hat,
ja.
Genau. Mhm. Es ist halt in dem Sinne halt einfach nur eine Gewohnheit, die wir uns so ein bisschen, ja, ins Bewusstsein rufen dürfen.
Ja, und sich mal beobachten. Ne? Also mal beobachten, wie tickt man denn selbst? Und dementsprechend, ja, wenn man nicht diese Persönlichkeit hat, dann kann man sich nicht verstellen und plötzlich anfangen, hibbelig zu werden und so. Also das wäre ja auch nicht gut. Nur man kann sich das so erklären, dass man dann eben dementsprechend vielleicht das andere eben schlanker bleiben als man selbst.
Und was spannend ist, was man beobachtet in der Diät, also im Kaloriendefizit, wenn wir jetzt anfangen abzunehmen, dann gehen wir ja absichtlich in einen Mangel der Kalorien. Und dann sieht man, dass dieser Need, also der Tagesverbrauch durch diese kleinen Bewegungen geht automatisch runter. Weil wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, fangen wir automatisch an, ein bisschen Kalorien zu sparen. Unser Körper ist dann nicht mehr ganz so verschwenderisch mit der Energie. Das heißt, wir beobachten bei den hibbeligen Menschen, dass die ein bisschen ruhiger werden, weil der Körper eben nicht mehr so hoch fährt, sondern halt sagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen runterfahren. Wenn das Kaloriendefizit zu stark ist, dann wird das sehr stark ausgeprägt und dann kommen wir da in so eine Situation, in die wir eigentlich nicht rein wollen, weil wir wollen ja dieses gute Verhalten des schnellen Stoffwechsels, in Anführungszeichen, beibehalten. Und da muss man aufpassen, dass wir nicht zu hart diäten, weil wir unseren Körper dann halt in so eine, ich sag's mal, Energiesparmodus zwingen, umgangssprachlich, und uns halt einfach dann, das kennt man ja, man hat dann nicht mehr so viel Bock, sich zu bewegen. Man will nicht mehr spazieren gehen, weil es ist kalt, man hat keine Energie. Und dann fängt man automatisch an, diese unbewussten Bewegungen nicht mehr zu machen.
Ja, dann friert man ein, tatsächlich. Ne? Ja. Und so, jetzt hatten wir den Need, also die kleinen Alltagsbewegungen, die den Kalorienverbrauch in die Höhe schrauben. Haben wir denn noch andere Dinge, die das Gleiche bewirken, also die das also auch unterstützen können? Was gibt's da?
Ich habe es gestern noch mit jemandem besprochen. Es gibt den sogenannten Thermic Effect of Food. Das ist der Verbrauch, den wir durch Verdauung von Makronährstoffen haben, also von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Gestern in dem Gespräch ging es um das Thema Kalorien, also zunehmen, Muskeln aufbauen und das Problem, dass derjenige über 5000 Kalorien essen muss und wir gesehen haben, dass er trotzdem abnimmt. Das sind genau diese Menschen, von denen wir gerade sprechen, wo man denkt, Leute, die essen und essen und essen und es passiert nichts. Und da haben wir jetzt gestern nochmal an den Makronährstoffen geschraubt, weil es einfach so ist, wenn ich sehr viel Eiweiß esse, dann verbrennt das oder den Energiegehalt, den 1 Gramm Eiweiß liefert, das sind ungefähr 4,1 Kalorie. Das ist quasi die Energie, die ich zuführe in der Theorie. Aber damit dieses kleine Gramm Eiweiß verdaut werden kann, gehen nochmal 20-30% dieser Energie verloren. Das heißt, es kommen, jetzt vereinfacht gesagt, nur noch 3 Kalorien in meinem Körper überhaupt an. Obwohl ich 4 gegessen habe. Weil diese eine Kalorie auf dem Weg verloren geht. Das ist jetzt bei 1 Gramm Eiweiß nicht viel, aber wenn ich das auf meine 100 Gramm oder 150 Gramm Eiweiß rechne, dann geht da schon einiges nochmal für die Verdauung drauf. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja so, dass Eiweiß mich extrem sättigt. Das heißt, ich kann da sehr schön, wenn wir es jetzt mal ums Abnehmen uns wieder konzentrieren, dann ist es so, dass ich über eine eiweißreiche Ernährung einen tollen Sättigungseffekt habe, mich natürlich auch mit den Aminosäuren versorge, die ich unbedingt brauche. aber gleichzeitig auch noch relativ viel Energie für die Verdauung vom Eiweiß verschwende, was ja gut ist, ja, obwohl ich gesättigt bin. Und bei Kohlenhydraten ist es dann nämlich so, dass es nur 5-10% sind und bei Fetten nur 0-3%. Da ist das Eiweiß mit 20-30% Energie, die verbrannt wird, nur für die Verdauung, schon echt weit oben. Und da kann man auch wieder mit tricksen. Und man sieht dann auch, dass diese schnellen Stoffwechselmenschen häufig viel Eiweiß essen, dadurch satt sind, weniger essen und dann natürlich auch noch einiges verbrennen, damit ihre Mahlzeiten überhaupt verdaut werden können.
Super spannend, ja.
Ist letztendlich wieder ein Trick, den kann ich mir gut abgucken. Und es ist ja auch das, was wir, ich glaube, in jeder Folge bisher irgendwie besprochen haben. Wir brauchen zu jeder Mahlzeit halt diese Proteine. Da kommen wir ja nicht dran vorbei. Und letztendlich dieses TEF, also TEF abgekürzt, ist halt genau das, was es auch wieder so interessant macht, weil wir dann halt den Verbrauch doch noch mal indirekt steigern, indem wir halt mehr Energie für Verdauung verschwenden, sozusagen.
Also das für alle die, die jetzt noch am Zweifeln waren, ob sie wirklich mehr Proteine brauchen, vor allen Dingen, wenn sie abnehmen möchten. Ja, ich glaube, auch denen ist das jetzt klar geworden, dass sie wirklich mehr Proteine zu sich nehmen müssen. Dass sie diesen Trick anwenden sollten.
Und was man auch nicht vergessen darf an der Stelle, die Ballaststoffe, über die wir jetzt auch schon zu Genüge gesprochen haben, bei denen ist es so, dass wir auch einen relativ hohen TEF haben, weil die halt über die Fermentation im Darm wieder arbeiten sozusagen. Also da verdauen ja die Darmbakterien eigentlich nur aktiv. Für uns selber ist das keine direkte Energie, aber es sorgt dafür, dass kurzkettige Fettsäuren im Darm gebildet werden. Und die sind kleine Stoffwechselbooster. Also auch da ist wieder diese Grundregeln: Wasser, Eiweiß, Ballaststoffe. Das ist immer der Gamechanger und der Quickfix, wenn man sozusagen runterbrechen möchte. Dann sind wir in jeder Ernährungsform, in jeder Diät immer wieder bei diesen drei Sachen.
Ja, ganz simpel.
Ja.
Eigentlich, man muss es nur umsetzen.
Und dann verbrennt dein Essen für dich die Kalorien. Das ist doch was Schönes.
Das ist richtig. Ja, wie ist es überhaupt mit dem Wasser? Ne? Wir haben ja eigentlich auch diesen Effekt, den Effekt beim Wasser trinken.
Letztendlich. Vor allem bei kaltem Wasser.
Genau.
Das ist auch das Einzige, was Minuskalorien macht.
Ja, ja.
Weil es erstmal erhitzt werden muss.
Genau, kannst ja, genau. Also genau, die Energie wird ja aufgebraucht beim Erhitzen, bei auf Temperatur bringen, auf eigene Körpertemperatur, und geht ja dann wieder Energie verloren oder wird Energie herangezogen, und Wasser hat ja nun mal keine Energie, keine Kalorien. Also hier kann man wirklich tatsächlich ausreichend Kalorien sparen, einsparen, wenn man genügend Wasser trinkt.
Bei der guten Kälte.
Ja, dein Lieblingsthema. Jetzt brauchen wir nur noch eine Eistonne.
Eine ganze
tatsächlich. Wow.
Vielen Dank an meine Mama, die hat mir nämlich ein neues Eisbad geschenkt. Das war schon ein bisschen eingerissen.
Schön, schön, schön. Kannst du bald wieder profitieren.
Das ist natürlich auch ein Stoffwechselboost, aber das gehört jetzt hier nicht hin.
Das wird ein eigenes Thema.
Ich würde gerade sagen, das ist nichts, was man so von alleine macht.
Jetzt hatten wir die kleinen Alltagsbewegungen und auch den thermischen Effekt von den verschiedenen Nährstoffen, also von den Makronährstoffen. Wie sieht es denn mit Training aus, also wirklich mit Sport? Was kannst du da sagen?
Also es ist natürlich so, dass wir über Training sehr schön unseren Kalorienverbrauch steigern können. Also je mehr ich trainiere, desto mehr kann ich essen, logisch. Nur man muss natürlich gucken, man überschätzt sehr gerne, was man tatsächlich in einer Trainingseinheit verbraucht. Also gerade Krafttraining halte ich ganz hoch, wenn es um Kalorien, also um Abnehmen geht, weil es einen hohen Nachbrenneffekt hat und eben den Effekt des Muskelaufbaus, das mich im Nachhinein wieder zugutekommt, da kommen wir gleich zu. Aber die einzelne Trainingseinheit, Krafttraining, wenn wir jetzt von einer, sage ich mal, einer knackigen Stunde Krafttraining sprechen, dann sind wir bei 150 bis 300 Kalorien maximal. Das ist nicht wahnsinnig viel, das muss uns bewusst sein. Krafttraining zahlt eher hinten raus aufs Kalorienkonto ein. Beim Ausdauertraining bin ich schon eher mal bei 600 bis 800 Kalorien die Stunde, wenn ich ordentlich Gas gebe.
Du ja. Du schon, also, aber die meisten also nicht.
So ein Fettstoffwechsellauf oder so ein Grundlagenausdauerlauf natürlich nicht. Da bin ich
400
auch
300, vielleicht, 500, genau.
Je nachdem, was für ein Stoffwechseltyp ich halt bin. Mhm. Wenn ich aber Gas gebe und mich im oberen Pulsbereich bewege, dann komme ich schon auf 600 bis 800 Kalorien. Ja. Aber auch da, wir sollten gucken, dass wir es nicht übertreiben. Also wenn wir uns eine gute Routine aneignen, sagen wir, trainieren dreimal die Woche, und jetzt mal so im Schnitt sagen, 300 Kalorien pro Einheit, dann kann das schon ganz schnell mal kompensiert werden durch dann doch dieses, ja, ich habe mir das ja verdient, dann esse ich ein bisschen mehr, dann ist das sehr schnell wieder drin, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben. Also nur weil ich dreimal die Woche trainiere, heißt das nicht, dass ich einen Freifahrtsschein habe. Das ist halt leider die Realität. Man braucht das, aber der Verbrauch ist nicht so hoch, wie man immer denkt.
Ja. Und die Gefahr besteht, dass man im Endeffekt durch das, was man dann isst, mehr Kalorien reinschaufelt, als man eigentlich vorher abtrainiert hat. Das hat niemand im Blick.
Klassischer Fehler irgendwie, auch gerade bei Trainingsanfängern, dieses, ja, jetzt habe ich trainiert und dann gibt es als, jetzt übertrieben gesagt, als Belohnung die Pizza und dann nehme ich zu, obwohl ich trainiere.
Ganz genau.
Weil so viel ist es halt dann leider nicht. Mm-mm. Was aber so ist, wir haben auf jeden Fall, gerade beim Krafttraining, 48 Stunden auf jeden Fall eine erhöhte Stoffwechselrate. Das heißt, unser Stoffwechsel läuft schneller, wir können besser mit Zucker umgehen, wir können besser mit Fetten umgehen. Der gesamte Stoffwechsel läuft ein bisschen schneller. Und das macht Training auch so entscheidend, weil der Grundumsatz steigt, je mehr Muskelmasse ich mitbringe. Das heißt, wenn ich es schaffe, kontinuierlich Muskeln aufzubauen, dann arbeiten die immer in Ruhe für mich. Das heißt, ich kann auf der Couch liegen und verbrenne von Haus aus 200 Kalorien mehr als meine Freundin. Und das ist dann nochmal so ein, das mögen immer, auch beim Neat, beim TEF, das sind immer so 50 bis 150 Kalorien. Aber summier das mal auf beim TEF, beim Neat und jetzt nochmal mit Training, dann sind wir bei 500 Kalorien mehr am Tag, die ich automatisch verbrenne. Und deswegen halte ich auch das Krafttraining immer so hoch, weil das eben langfristig gesehen meinen Grundumsatz steigert und meine Stoffwechselrate einfach erhöht. Mhm. Und da geht es immer wieder um die Mitochondrien, also diese kleinen Stoffwechsel, die Kraftwerke der Zellen, wie es immer so schön heißt, die müssen wir anstupsen über Training. Und dann haben wir eben diesen schnellen Stoffwechsel, den wir uns alle wünschen, weil die verbrennen, die machen aktiv Energie, die machen, dass mir warm wird, die sorgen dafür, dass alles gut läuft. Und die müssen über Training halt immer wieder aktiviert werden. Und das im Idealfall alle 2 bis 3 Tage.
Mhm. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dass wir über das Krafttraining die Zellen aufbauen, ne? Und die durch das Ausdauertraining die Mitochondrien erhöhen, also die Mitochondrienzahl erhöhen. Die Kombination aus beidem wäre halt einfach ideal. Weil es ist ja letztendlich auch so, dass wenn du halt, also nicht nur, dass wenn du dieses Krafttraining, dass du überhaupt diesen Mehrverbrauch hast auf der Couch, sondern du fühlst dich halt einfach auch viel energiereicher und durch dieses Gefühl von mehr Energie bewegst du dich halt einfach auch mehr. Weil du halt einfach mehr in diesen, so, genau.
Das ist ja genau das, was dann am Ende zusammenspielt. Ich habe das Training, der Need, dieses grundsätzliche Gefühl von Inaktivität sein, das ist genau dieser Flow-Zustand, in dem man dann ja endlich reinkommt. Das ist der Neujahrsvorsatz, den wir uns alle wünschen, dieses wie von alleine abnehmen, wie von alleine bewegen, weil es Routine ist, weil es irgendwie so ein innerer Antrieb ist. Und das sind genau die Mitochondrien.
Genau. Ja, dann haben wir verschiedene Organe, die ja beim Stoffwechsel beteiligt sind. Unter anderem die Schilddrüse. Wie sieht es damit aus? Was macht die mit uns, wenn wir uns dementsprechend vielleicht falsch ernähren oder wie auch immer? Erzähl mal was.
Die Schilddrüse ist letztendlich unser Stoffwechselregler. Also die ist dafür verantwortlich, ob wir viel verbrennen, ob wir wenig verbrennen. Ich darf hier gleich mal vorwegnehmen, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion nicht als Ausrede gelten lasse für ich kann nicht abnehmen. Es ist so, dass der Stoffwechsel dann ein bisschen langsamer läuft und sie muss eingestellt werden. Aber in dem Moment, wo sie eingestellt ist, ist alles in Ordnung. Wenn sie gut eingestellt ist, wohlgemerkt, muss man immer ein bisschen individuell gucken. Aber eine Schilddrüsenunterfunktion bremst uns jetzt nicht so weit aus, dass wir nicht mehr abnehmen können.
Das habe ich im Übrigen auch immer so erfahren. Also bei jeder Dame, die ich hier hatte, die eine Schilddrüsenunterfunktion, die unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, die können trotzdem wunderbar abnehmen.
Total. Man muss, es ist halt am Anfang, ist es so eine, ich möchte es nicht so böse sagen, aber es ist schon häufiger mal die Ausrede oder die Entschuldigung, das ein bisschen auch vorschieben. Man hört es natürlich auch von den Ärzten. Ja, dein Stoffwechsel läuft einfach langsamer. Das stimmt auch, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man deswegen nicht abnehmen kann. Man muss dazu wissen, dass die Schilddrüse leider das Organ ist, was ganz viel ausbaden muss, wenn wir gestresst sind, wenn wir hormonelle Probleme haben. Dann ist das erste Organ, was in Mitleidenschaft gezogen wird, die Schilddrüse. Und das ist halt dann auch das Gemeine, weil wir halt für die so ein bisschen Sorge tragen müssen, weil sie ist dafür da, ob uns warm oder kalt ist, sie produziert Wärme, sie sorgt dafür, dass der Energiestoffwechsel gut läuft, dass wir gut Fette verbrennen. Mhm. Bei einer Unterfunktion habe ich eher einen zu niedrigen Puls, bei einer Überfunktion habe ich eher einen schnellen Puls. Die Verdauung bei einer Unterfunktion ist eher langsam, geht eher in Richtung Verstopfung, bei einer Überfunktion träger, eher in Richtung zu schnell und dann auch mal in Richtung Durchfall. In der Regel haben die meisten aber eine normal funktionierende Schilddrüse. Und die kann man halt so, der kann man helfen, indem man genug schläft, nicht allzu viel Stress hat und vor allen Dingen Crash-Diäten vermeidet. Also diese starken Kaloriendefizite sind Gift für die Schilddrüse.
Ganz schlimm.
Man sieht es schön, wenn wir, gerade bei uns Frauen, ist es häufiger beim Abnehmen so, dass einem irgendwann kalt wird. Gerade wenn man sehr lange im Kaloriendefizit ist, das ist ja auch alles in Ordnung, weil das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir müssen eine ganze Zeit durchhalten. Irgendwann wird sich die Schilddrüse dann aber mal melden und sagen, im Sinne von mir ist kalt oder ich fühle mich müde, träger. Und dann darf man vielleicht mal kurz eine Pause einlegen, Kalorienverbrauch, also die Zufuhr wieder ein bisschen hochschieben, vielleicht mal Jod und Selen checken, ob die Schilddrüse auch alle Nährstoffe hat, die sie braucht, weil da gibt's häufig einen Mangel. Gerade Jod ist in Deutschland auf jeden Fall Mangel. Ich weiß nicht, wie es in Luxemburg aussieht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es anders ist, weil es geografisch so nah beieinander ist. Und dann muss man einfach sagen, holt euch Hilfe, kommt zu Kerstin, zu mir, zu irgendeinem vernünftig ausgebildeten Ernährungsberater, schaut mal nach Selen und nach Jod.
Und Vitamin D. Vitamin D und Eisen. Also es gibt
all die Mikronährstoffe.
Ja.
Man darf theoretisch jodiertes Speisesalz benutzen. Das ist jetzt nicht der Untergang. Ist ja auch so ein bisschen geteilte Meinung. Ich bin ein Fan von Natursalzen eher. Aber es ist Geschmackssache, ehrlicherweise. Wichtig für die Schilddrüse ist einfach nur regelmäßig essen und das ist dann der große Gamechanger letztendlich, weil auch die Stoffwechselmonster sozusagen, die essen andauernd und die sorgen dafür, dass die Schilddrüse unbewusst immer Energie kriegt und nie im Mangel ist. Also die hat kein Problem damit, dass sie jetzt 5-6 Stunden überbrücken muss, ohne dass Nahrung hinterherkommt, sondern die sorgen dafür, dass immer schön so ein guter Energiedurchfluss herrscht und das ist auch, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden so im Schnitt ist. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, die meisten essen viel zu unregelmäßig, gerade wenn sie gestresst sind. Und das macht die Schilddrüse nicht gerne.
Fix und fertig, ja. Ja, das kenne ich auch. Also das kenne ich auch. Die lassen dann schon mal ganz gerne eine Mahlzeit aus. Aber und wenn sie sich dann in einer Crash-Diät befinden, da habe ich jetzt gerade noch dran gedacht, haben wir jetzt mit der Schilddrüse, die ja dann so in Mitleidenschaft gezogen wird, und wirklich leidet, das ist ja das eine. Und das zweite ist halt, dass die Muskelmasse total verloren geht. Also hier wird ja Muskelmasse aufgebraucht. Und natürlich kann ich dann nicht mehr effizient abnehmen. Also wenn unsere Goldmasse aufgebraucht wird, also unser Stoff, also ich will jetzt nicht vom Stoffwechselbooster sprechen, aber im Grunde genommen ist es schon das, was unsere Kalorien verbraucht, dann sieht man, wie dramatisch Diäten sind.
Es ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Organe, wenn es gerade um Fettverbrennung geht. Wenn eine ordentlich laufende Schilddrüse kann auch dafür sorgen, dass Fette gut verbrannt werden und dass mein Körper nicht so sehr gestresst ist. und überhaupt die Energie umsetzt. Nicht umsonst ja. wirkt sich eine Unterfunktion halt dann doch so dramatisch auf den Stoffwechsel aus.
Also ich bin immer sehr froh, wenn ich eine Kundin auf meiner Waage habe, die eher in der Adipositas ist. Das heißt also in der niedrigen Adipositas mit viel Fettmasse und viel Muskelmasse. Ja, man darf ja dann eben auch mehr Gewicht haben als eine Frau, die wenig Muskulatur hat und viel Fettmasse. Also die hat es einfach viel schwieriger abzunehmen als eine Frau, die halt einfach diese ganze Muskelmasse besitzt. Ne, das ist eher von Erfolg gekrönt, dass die abnehmen kann.
Ja. Man muss auch dann ab und zu im Abnehmprozess, wenn man einfach mehr Gewicht mitbringt und das Ziel sind 10, 15, 20 Kilo Gewichtsabnahme, dann muss ich ab einem gewissen Punkt mir überlegen, ist es jetzt noch sinnvoll, weiter Kalorien zu reduzieren, um das Fett runterzuschrauben, oder fange ich an, in die andere Richtung zu arbeiten, in einem erhaltenen, vielleicht sogar minimalen Überschuss an Trainingstagen zu arbeiten, um wirklich Muskulatur hochzuziehen. Masse, die verbrennt für mich von alleine. Und da geht's dann wirklich darum, die Muskulatur und die Schilddrüse zu pflegen. Und dann komme ich in einen Stoffwechsel, der für mich arbeitet, von alleine.
Genau. Ja.
Und da vielleicht nochmal ein Lob auf die Kohlenhydrate, die bösen Dinger. Die Schilddrüse braucht die entspannen die Schilddrüse. Und wenn uns kalt ist und wir eine Diätenpause sozusagen einlegen, dann machen wir das mit Kohlenhydraten, weil die Schilddrüse wieder anschiebt. Wenn wir Kohlenhydrate essen, wird uns sehr schnell sehr warm. Und das ist genau das, was die Schilddrüse dann in dem Moment braucht. Nicht aus Gummibärchen, aber vernünftige, gute Kohlenhydrate.
Deshalb bin ich auch ein großer Fan davon, im Grunde genommen die Kohlenhydrate in keiner Mahlzeit wegzulassen. Also jede morgens, mittags, abends, drei Hauptmahlzeiten bin ich ja der größte Fan. Ich sage es ja ganz ehrlich. Und das sollte jedes Mal eine ausgewogene Mahlzeit kommen. Also von allem am besten etwas und fertig.
Ich finde auch, also in der Regel, es ist selten, dass ich jemanden hier sitzen habe, wo ich sage, okay, der Stoffwechsel ist so entgleist, dass wir jetzt mal die Kohlenhydrate
komplett
temporär streichen. Ob das jetzt über ein paar Tage, Wochen oder zu bestimmten Mahlzeiten ist. Dann ist aber der Stoffwechsel wirklich entgleist. Und das ist jetzt auch schön, das ist mehr oder weniger genau unser Abschluss eigentlich auch heute von der Folge. Weil es gibt keinen eingeschlafenen Stoffwechsel. Es gibt ein Stoffwechsel, der nicht mehr funktioniert. Mm. Und wenn er nicht mehr funktioniert, dann ist es die einzige Situation, wo ich wirklich gucken muss, wann esse ich Kohlenhydrate und wann esse ich Fette. Wobei ich da auch lieber mit einer Reduktion arbeite, als mit einem kompletten Streichen. Weil unser Körper darf es ja lernen, wieder zu funktionieren.
Ja.
Und den defekten, eingeschlafenen Stoffwechsel, den gibt es nun mal einfach nicht. Das ist immer ein umgangssprachliches Sprechen, auch wenn wir jetzt hier heute von einem schnellen Stoffwechsel gesprochen haben, dann reden wir davon, dass die Mitochondrien da sind, dass die aktiv sind, dass die arbeiten und brennen, wirklich brennen. Und halt auch, dass mein Körper weiß, wie verbrenne ich Kohlenhydrate und wie verbrenne ich Fette? Und das Ganze nennt man metabolische Flexibilität.
Genau.
Das heißt, wenn ich viel Zucker esse, weiß mein Körper, okay, jetzt verbrennen wir Zucker, jetzt brauchen wir Insulin, jetzt müssen die Zellen aufmachen, die Muskeln brauchen das Feuer. Und im Idealfall verbrenne ich das dann aber auch wieder durch Bewegung. Und eben andersrum auch, wenn ich viele Fette esse oder einen Überschuss an Kohlenhydraten, dass mein Körper weiß, okay, jetzt kann ich es einlagern, so lagere ich es ein. Oder wenn ich keine Kohlenhydrate habe, dass nicht das Notprogramm angeht, weil wir Ewigkeiten nicht mehr in der Fettverbrennung waren, sondern er einfach mit beidem umgehen kann. Und das kann man dann über die Ernährung ein bisschen steuern. Wenn das wirklich lange nicht mehr der Fall war, was wir häufig bei schwer übergewichtigen Personen haben, dass der Stoffwechsel ein bisschen entgleist ist, wenn auch schon Vorerkrankungen wie Diabetes oder sowas da sind, dann müssen wir natürlich gucken. Aber bis dahin ist bei allen viel zu holen über eine grundsätzliche Erhöhung von Bewegung und einem schlauen Timen und Zuführen von Nährstoffen wie Flüssigkeit, Eiweiß, Ballaststoffe.
Diese metabolische Flexibilität können wir übrigens messen. Also, Also ich arbeite ja damit und ich weiß nicht, ob du auch noch damit arbeitest, aber mit dieser Atemgasanalyse.
Da im Hintergrund.
Du hast sie da stehen, genau. Genau, also bei uns kann man das messen lassen, ob man überhaupt in dieser metabolischen Flexibilität drin ist. Weil wenn man nämlich nicht drin ist und der Körper letztendlich tatsächlich nur auf den Zucker zugreifen kann, weil dementsprechend die Zelle nicht mit Sauerstoff versorgt ist, dann können wir euch Abhilfe schaffen.
Also meldet euch gerne, wenn ihr das mal rausfinden wollt. Es ist wirklich interessant, das zu sehen. Und es verändert sich nicht von heute auf morgen, aber man kann so über die Monate sieht man sehr schön einen Fortschritt, ob mein Körper auch in Ruhe zum Beispiel Fette verbrennt oder halt nicht. Oder ob ich voll in der Kohlenhydratverbrennung bin die ganze Zeit. Und diesen unbewussten Energiesparmodus, den muss man dann wieder ja einfach verlassen, ausknipsen. Und da seid ihr dann aber nicht alleine. Da helfen wir euch dann. Aber es kommt wirklich auf diese kleinen Sachen an. Es ist wichtig, dass ihr genug schlaft, dass ihr euch genug bewegt, dass ihr, wie du eben schon gesagt hast, dass wir mit Mischkost arbeiten, dass wir einfach lernen, ich sage mal, normal zu essen, dass wir halt nicht mit Verboten arbeiten oder mit harten, das darf ich nicht, das streiche ich komplett, weil das ist am Ende wieder Stress und Stress ist für unseren Hormonhaushalt Gift und dann sind wir wieder in der Abwärtsspirale, die dazu führt, dass unser Stoffwechsel noch langsamer wird.
Back to the roots, also back to the roots, wirklich, ja. Ja, ganz wichtig, sich nicht beirren lassen von allen Leckereien, die es hier so rundum zu kaufen gibt.
Konzentriert euch auf diese kleinen Sachen, die wirklich einen großen Unterschied machen. Und das ist, wenn wir es jetzt aus dieser Folge nochmal zusammenfassen, diese kleinen Alltagsbewegungen, die wir irgendwie drin haben, eine grundsätzliche Trainingsroutine, die dafür sorgt, dass mein Stoffwechsel immer wieder brennt, eiweißreiche Ernährung, genug Flüssigkeit und Ballaststoffe, und dann halt diese kleinen Sachen wie Schlaf, Stress, kleinen Sachen wie Schlaf und Stressreduktion, die aber die größten Effekte haben. Und dann ist es ja so schön. Dann habe ich wirklich, wenn ich das gegeneinander rechne, ich habe eine Person, die sitzt den ganzen Tag nur ganz still auf der Stelle, trainiert nicht, isst wenig Eiweiß. Und daneben habe ich eine Person, die den ganzen Tag so ein bisschen, ich sag mal, hibbeliger ist, ihre 8000 Schritte am Tag macht und 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Da habe ich einen Kalorienunterschied. Und dann sagen wir, die trainierte Person hat auch noch 2-3 Kilo mehr Muskulatur. Dann habe ich einen Unterschied von 500 Kalorien am Tag, jetzt mal über den Daumen gepeilt, die ich mehr essen kann. Das ist eine Mahlzeit.
Das ist eine Mahlzeit, ja.
Habe ich im Büro, sitzen wir nebeneinander und die eine Person denkt sich, boah, die kann essen, was sie will und nimmt nicht ab, nimmt nicht zu. Und das sind diese kleinen Dinge, die wir nicht vergessen dürfen. Und das können wir alle schaffen.
Aber das können wir beobachten. Wir können es beobachten, wir können nachfragen, wir können, und wir können es dann einfach nachahmen. Ja. Macht es einfach mal. Also schaut euch das doch einfach mal ab, wie verhalten sich andere Menschen? Warum sind die schlank? Was machen die so den ganzen Tag über, wenn ihr die Zeit habt? Und probiert es einfach mal aus.
Und mal noch eine Sache aus dem Nähkästchen. Wenn man sich diese Leute, die vermeintlich die ganze Zeit essen oder auch immer erzählen, ja, ich esse, was ich will und so viel ich will und ich nehme einfach nicht zu, egal was ich mache. Wenn man Ernährungsprotokolle von diesen Personen sieht, dann essen die meistens relativ wenig tatsächlich. Die essen für sich subjektiv empfunden viel und häufig, aber die sind ausbalanciert am Ende des Tages, aus einem intuitiven Essverhalten raus. Das ist natürlich der Wunschzustand, den wir uns alle erträumen, aber wirklich das mal hinterfragen, ob die wirklich die ganze Zeit essen oder nicht, weil meistens ist das nämlich nicht der Fall.
Genau.
Aber das ist halt eben genau dieses Thema auch wieder Eiweiß und Sättigung. Die machen das automatisch irgendwie, ob sie es so gelernt haben von klein auf oder wie auch immer. Diese Leute beobachten mal, mit denen darüber reden, was die so an Gewohnheiten haben und sich vielleicht dann das ein oder andere abgucken.
Genau. Ja, wunderbar, super interessant.
Habt einen tollen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen könnt. Und wir freuen uns auf dieses Jahr und auf die kommenden Folgen.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Genau, und abonniert unseren Kanal oder folgt uns auf Instagram und Facebook und wo auch immer wir sind.
Bis dann.
Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social Media Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.